Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Spannendes von Menschen und ihrer Arbeit.
Willkommen zurück bei den Arbeitswelten. Am Mikrofon ist Philipp 1. Gefühlt war ja gerade noch Weihnachten und doch bewegen wir uns mit schnellen Schritten auf den März zu. Für die IG Metall heißt das, bald könnte gestreikt werden. Die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie endet am 2. März. Was das konkret bedeutet und welche Themen in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern für Sprengstoff sorgen, das bespreche ich heute wieder mit Birgit Dietze. Sie ist Bezirksleiterin Berlin-Brandenburg-Sachsen und sitzt mir hier in Kreuzberg gegenüber. Hallo Birgit.
Hallo.
Birgit, du bist ja bei den Verhandlungen dabei. Wie wahrscheinlich sind denn Streiks im März, so aus deiner Sicht?
Naja, wir sehen im Moment in den ersten Runden, die wir mit den Arbeitgebern gedreht haben, dass das eine sehr anspruchsvolle und sehr schwierige Tarifrunde zu werden scheint. Also es liegt nichts Belastbares auf dem Tisch. Die Arbeitgeber fordern Automatismen, um Kosten zu senken, von einem Angebot gar nichts zu sehen. Und sie warten ja schon auch auf in der Presse mit der einen oder anderen Forderung, zum Beispiel die 38-Stunden-Woche solle doch besser im Westen eingeführt werden, als dass man über Arbeitszeitverkürzung oder Angleichung im Osten philosophiert. Und es gibt nichts zu verteilen, ist so ein Schlagwort. Oder wir sitzen alle in einem Boot, es geht um die gemeinsame Gestaltung der Zukunft. Also es wird sehr stark an diese Dinge appelliert.
Das klingt erstmal nach Konfrontation.
Die ja nicht immer falsch sind, aber es klingt erstmal nach Konfrontation. Es ist natürlich auch eine schwierige Gesamtzeit. Das ist ja was, was wir, haben wir auch schon mal besprochen, jetzt auch in der Tat sehen. Aber wir sehen eben schon, dass das, was die Arbeitgeber sich gerade vorstellen oder wie sie uns begegnen, sagen wir mal auf der großen Bühne, dass zumindest es nicht nach einer sehr einfachen oder sehr schnellen Tarifrunde jetzt aussieht. Wobei, einen einschränkenden Satz würde ich schon noch gerne noch mal sagen. Wir haben in einigen Tarifgebieten schon auch Gesprächsformate im Moment, also so zwischen den Verhandlungen. Da geht es um Fragen von Beschäftigungssicherung und Zukunftstransformationstarifverträgen. Auch ein bisschen kompliziertere Materie. Und da ist dann nicht so ein Poltern zu merken, ja, sondern schon auch natürlich in so einem Format die Frage, wo stehen wir denn eigentlich gemeinsam, wo wollen wir hin, welche Lösungen und Regelungen bräuchte es dazu. Aber auf der großen Bühne ist schon zu merken, da in der Tat poltert sehr. Und ja, um deine Frage zu beantworten, nicht daran, dass es sehr einfach wird und wir hier, sagen wir mal, sehr leicht und sehr zügig durchkommen.
Und das wiederum spricht dafür, dass man zumindest mit Streiks rechnen muss jetzt im März. Nun ist es so, dass das Leben ja in Berlin und auch in anderen Städten mittlerweile ganz schön anders aussieht als noch vor 2 Jahren, nämlich wegen Corona. Ja, wir müssen Masken tragen in der U-Bahn, auf öffentlichen Plätzen, in Geschäften und so weiter. Vieles hat noch zu. Auch die Streiks werden ja vermutlich dieses Jahr dann anders aussehen, sobald welche stattfinden. Wie genau?
Naja, das ist noch nicht im Einzelnen ganz klar. Also das, was den Streik letztlich ausmacht, ob kürzer oder länger, das muss man dann irgendwie sehen und da sind wir sehr flexibel, bedeutet ja erstmal die Arbeit niederzulegen. Das ist ja eigentlich die Übersetzung von Streik. So, wir haben vielfach Homeoffice-Beschäftigte auf der einen Seite, also da, wo das möglich ist. Und auf der anderen Seite Beschäftigte in der Produktion, die auch wirklich den Laden am Laufen halten, die die Produktion aufrechterhalten und die genau auch diesen Einschränkungen unterliegen. Ne? Was wir ab und zu hören ist, naja, das ist jetzt unter Corona-Bedingungen aber sehr schwierig. Wenn man dann genauer hinschaut, ist die Frage, was genau ist denn schwierig? Weil wir natürlich in der Lage sind, die Corona-Regeln und Bestimmungen einzuhalten. Die im Homeoffice sind, die wären in der Lage, auch sich natürlich vor so ein Werkstor mitzubegeben. Es gibt ausreichend Absperrbänder, die kann man in Stücke von 2 Metern schneiden. Dann hält man Abstand, man ist an der frischen Luft, man hält sich nur kurz auf, zum Beispiel macht eine kurze Kundgebung. Diese Dinge wären ja möglich. Man kann sich Handschuhe anziehen, bevor man Flugblätter anfasst. Man kann Foto und Posts auch machen. Wir haben jetzt jüngst vor dem Brandenburger Tor gesehen, eine sehr interessante Aktion vor ein paar Tagen, die Siemens Energy veranstaltet hat. Die haben Schilder hochgehalten mit einem Motto, also jeder immer einen Buchstaben. Ich weiß nicht, die waren da zu 60 oder so mit Maske, mit Abstand, mit den Buchstaben vor dem Brandenburger Tor. Das ist eine sehr eindrucksvolle Kulisse, ein sehr eindrucksvolles Bild. Nicht lange, frische Luft, Abstand, Maske, es geht. Ja, da die Frage ist ja Tatsache, Streiks oder Nicht-Streiks. Es ist auch so, dass nicht jedermann das versteht oder dass wir da nun auf immer viel Zuspruch stoßen. Vor allem, das betrifft dann unsere Schwestergewerkschaft Verdi, wenn hier zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr streikt oder gut in Krankenhäusern sowas ist. Die Frage ist, ist das dann wert? Und der Punkt ist Tatsache, wenn man nochmal nach der Berechtigung ganz grundlegend fragt, dann ist der Punkt, dass das das einzige Mittel ist, was Augenhöhe verschafft. Also wenn du nicht die Möglichkeit hast, eine Drucksituation auch aufzubauen und zu sagen, wir haben hier sozusagen auch eine berechtigte Sicht der Dinge und es bedarf einer gemeinsamen Lösung, ja. Und wenn eine Seite gar kein Mittel in der Hand hätte, sondern immer nur sagen kann, wir hätten gerne und wir wünschen uns und wir würden gerne und der andere immer sagt, nein, nein, nein und du kannst dich dagegen im Grunde gar nicht zur Wehr setzen, dann sind es keine Verhandlungen auf Augenhöhe. Und ganz ehrlich, der Punkt ist, dass wir sehr wohl um die Bedeutung dieses Mittels wissen und es nur einsetzen, wenn Verhandlungen auch wirklich verfahren sind. Damit gehen wir nicht leichtfertig um.
Ist ein wichtiger Punkt erstmal, was Streiks eigentlich für ein Druckmittel auch bedeuten. Und das ist ja auch einfach ein rechtmäßiges Mittel in Tarifverhandlungen. Ich finde aber den Aspekt nochmal ganz interessant, wie der Streik und wie auch Kundgebung und Proteste dann ganz konkret aussehen, gerade jetzt in Pandemiezeiten. Und die Frage ist ja auch, ob man tatsächlich, außer dass man einen Abstand hält, klar, ob man neue Formate findet, die womöglich auch digital zum Beispiel stattfinden. Also digitale Kampagnen dezentral, ja, einfach um auch der Pandemiesituation gerecht zu werden.
Darüber denken wir ganz genau nach. Also das betrifft vor allem Beschäftigte im Homeoffice, die wir damit erreichen können, die ja ohnehin schon dann in Abstand sind, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenschalten kann auf einer Plattform, die Abwesenheitsassistenten schalten zu einer bestimmten Uhrzeit. Darauf steht, ne, sehr geehrte Kunden, ich bin gerade im Warnstreik, Ihre Mail wird nicht beantwortet oder sowas. Das ist absolut richtig, was du sagst. Da wird es neue Formate geben, dass man sich trifft quasi online, sich austauscht und damit aber die Arbeit ruhen lässt. Und das ist ja eigentlich das Wesen des Streiks. Was wir draußen überlegen, um jetzt nicht nur mit Abstand irgendwie vor den Werkstoren zu stehen, sind auch so Formen von Autokorso zum Beispiel. Da kann man auch unter Kritik geraten wegen der Frage, müsst ihr denn jetzt die Innenstädte nochmal zusätzlich verpesten? Aber da besteht natürlich die Möglichkeit, eine Aufmerksamkeit in der Stadt zu erregen oder auch auf dem Land, wenn man sich entsprechend da erkenntlich zeigt, also die Autos sozusagen eine Sichtbarkeit her schafft. So ähnlich wie jetzt die Traktorenfahrer zu verschiedenen Demonstrationen zur Landwirtschaft draußen waren. So könnten wir das auch machen. Man kann Veranstaltungen im Autokino auch machen. Auch das ist eine Idee, wo man dann auch natürlich eine Bühne, eine Leinwand hat. Man kann überlegen, ob man auch auf so einem Autokorso mit Radioinformationen arbeitet, so wie die man über ein Studio schaltet, dass die Beschäftigten, die quasi an so einer Aktion teilnehmen, mitbekommen, was aktuell gerade los ist, sich über den Stand informieren oder aber eben auch mitbekommen, was gerade parallel und zeitgleich in anderen Städten läuft, um auch so ein kollektives Erleben zusammen zu haben. Über solche Fragen denken wir in der Tat im Moment nach.
Wenn jetzt vielleicht Kolleginnen und Kollegen genau das hören, was du erzählst, spannende Ideen, spannende Inspiration. Wie kommt man auf solche Ideen und werden die irgendwo gesammelt bei der IG Metall wie so eine Art zentrale Brainstorming-Plattform, wenn jetzt die Leute in Werken sagen, oh, das würden wir auch gerne machen, da würden wir gerne noch mehr Ideen bekommen?
Ja, dafür gibt es zwei Anlaufpunkte. Das eine sind unsere Geschäftsstellen, also die IG Metall-Geschäftsstellen vor Ort. Die sind ansprechbar dafür. Und das andere sind wir hier in der Bezirksleitung. Wir sammeln natürlich übergreifend und bereiten diese Ideen auch auf, weil ja, einem selber fällt natürlich nicht alles gleichermaßen ein. Viele kluge Gedanken zusammenzutragen ist genau der richtige Weg. Und das machen wir hier natürlich auch und streuen das dann, um auch die Fantasie anzuregen. Und es muss ja auch passgenau sein. Also ich finde, jeder Aktion muss passen zu der Belegschaft, zu dem Betrieb, auch zu dem Thema. Die Themen sind ja ein bisschen unterschiedlich auch. Ja. Bei den einen brummt der Laden und die fordern jetzt mehr Geld vor allem, ja, haben ein Interesse daran. Und bei anderen, die stehen vor vielleicht Beschäftigungsabbau und organisieren sich eher, machen eine Aktion zur Beschäftigungssicherung, die vielleicht ein Stück anders aussehen sollte auch, um das zum Ausdruck zu bringen, um was es da gerade geht.
Birgit, lass uns doch nochmal genauer schauen in die Verhandlung selbst, was da wirklich für Sprengstoff sorgt. Du erinnerst dich, wir hatten ja vergangenes Mal über das Angleichungsgeld Ost gesprochen, heißt also gleiche Bezahlung in Ost und West. Diesmal würde ich mit dir gerne diskutieren über die Beschäftigungssicherung. Und da könnte man auch sagen, gut, was heißt Beschäftigungsentsicherung? Ganz einfache Formel, Entlassungen vermeiden, Arbeitsplätze erhalten. Das könnte man so zusammenfassen aus eurer Sicht. Wie genau wollt ihr das erreichen?
Naja, wir adressieren das Thema zunächst mal bei den Unternehmen. Die sind natürlich sehr stark von Kostendruck, will ich sagen, vielleicht auch von Innovationsdruck sind sie sehr stark getrieben im Moment. Das resultiert aus der Produktionsumstellung, vor allem in Richtung von Klimaneutralität, von Klimafreundlichkeit von Produkten und Prozessen. Also Dekarbonisierung ist da das Schlüsselwort und auch von Digitalisierung. Und sie merken natürlich, dass sich viel bewegt. Also zwischen, na, schon auch China ist ein großer Player geworden, der auf die Märkte drängt. Wir haben die IT-Kompetenzen im Silicon Valley als Beispiel. Und da verschiebt sich gerade eine Menge. Und die Frage ist ja, worin bestehen die Antworten? Und ein schneller Reflex von Unternehmen ist, wir müssen mit den Kosten runter, ganz schnell. Wir brauchen bessere Ergebnisse. Der Kapitalmarkt erwartet dies oder das. Unsere Geldgeber wollen das sehen, eine Top-Performance und möglichst zu wenig Geld. Und ist nicht immer so, aber vielfach sind den Personalkosten die in Unternehmen, Betrieben, Konzernen schnell zu Buche schlagen. Und dann einfach zu sagen, so, wir bauen jetzt Personal ab. Das sehen wir Tatsache auch. Und manchmal ohne Sinn und Verstand auch. Das ist etwas, was weder der Volkswirtschaft gerecht wird, noch denjenigen, die anschließend da weiterarbeiten. Also wir sehen wirklich zum Teil Personalabbausysteme mit der Brechstange, einfach um zügig gute Meldungen in den Konzern oder an die Kapitalmärkte liefern zu können. Und das kann nicht der richtige Weg für unsere gemeinsame Zukunft sein.
Ich würde es gerne ein bisschen konkreter machen und ein bisschen mehr in die Gegenwart bringen. Wir befinden uns ja gerade in einer Rezession, bedingt durch Corona. So, und ein Modell, das ja nun geholfen hat in jüngster Vergangenheit, ist die Kurzarbeit. Dass einfach viele Beschäftigte nicht auf die Straße gehen mussten, nicht entlassen wurden. Wie geht's denn damit weiter?
Also die Instrumente, die wir jetzt hatten, sind wunderbar. Die Bundesregierung hat auch sehr schnell reagiert, muss man sagen. Das ist genau ein Instrument, ein öffentliches Instrument, um Beschäftigung zu halten, aber eben nur vorübergehend. Für die tariflichen Antworten, die folgen sollen auf Beschäftigungssicherung, die satteln nach der Kurzarbeit eigentlich an. Also wenn es sozusagen struktureller ist und Kurzarbeit nicht mehr greift. Das Instrument der Kurzarbeit ist für vorübergehende Einbrüche. Deswegen auch Corona, so wie du beschrieben hast, kann man das wunderbar einsetzen und nutzen. Und wenn es struktureller wird, langfristiger, dann brauchen wir nochmal andere Antworten. Aber ja, in beiden Fällen, und das ist gleich, wird die Arbeitszeit abgesenkt, weil man gerade so viel für die Beschäftigung nicht braucht. So viel zu tun ist quasi nicht da. Und was Kurzarbeit auszeichnet oder aber eben auch solche Formen von Auszeiten, ist, dass die Menschen einerseits vorübergehend zu einer Erholung kommen und andererseits aber diese Zeit genutzt werden kann für Bildung und Qualifizierung. Dafür brauchen wir aber Unternehmen, die wissen, wo die Reise auch wirklich hingeht. Und Betriebsräte sind die, die das einfordern in der Frage der Personalplanung, der qualifizierten Personalplanung.
Und da kommt das tatsächlich dann alles zusammen. Bildung und Qualifizierung ist ja zentral. Einerseits, um tatsächlich Zukunftsfragen beantworten und darauf reagieren zu können. Und andererseits ist auch eine Möglichkeit in der Kurzarbeit, genau das anzupacken und tatsächlich sich zu qualifizieren. Inwiefern wirkt ihr oft in den Tarifverhandlungen darauf hin, dass weiterhin es noch mehr Raum gibt für Bildung und Weiterqualifizierung?
Das ist ein ganz wichtiges, langfristiges Instrument und das diskutieren wir mit den Arbeitgebern sehr wohl. Also genau in der, das ist wie so ein Scharnier ist das quasi zwischen Beschäftigungssicherung, vielleicht Umbauphasen und Zeiten und aber eben den Blick nach vorne. Und wir diskutieren natürlich mit den Arbeitgebern auch die Instrumente. Die Arbeitgeberverbände ihrerseits bieten dazu auch entsprechende, also für die Personalabteilungen, Personalleiter, bieten sie auch entsprechende Qualifizierung und so weiter an für das, was es jetzt schon gibt am Markt. Ich war jüngst in so einer Session, wo wir so ein Online-Seminar hatten, wo alle möglichen Module auch entsprechend vorgestellt worden sind. Wir wollen gerne, dass die verstetigt werden und wir wollen natürlich gerne, dass sie auch abgerufen werden von den Unternehmen, also dass sie sich quasi tarifvertraglich auch uns gegenüber dazu verpflichten, das dann so zu tun. Ansonsten ist es und bleibt es natürlich freiwillig und wir alle zusammen müssen sonst fürchten, dass die nächste Sparwelle durch irgendwelche Konzerne rollt und die schnelle Reflex Antwort ist, wir bauen Personal ab. Da wollen wir im Grunde einen Riegel vorschieben. Und deswegen braucht es so eine Art von Verpflichtung. Das muss man jetzt nicht sozusagen für alle gleichermaßen festlegen in engen Bahnen. Da muss es auch Spielräume entsprechend geben, damit auch die Qualifizierungsangebote passgenau sind. Und auch die Unternehmen unterscheiden sich da sehr, weil einige bauen die ab, die sie morgen eigentlich noch dringend brauchen, und zwar wirklich morgen, also heute abgebaut. Wir haben heute Montag und morgen brauchst du aber das Know-how noch. Sie reißen eine Lücke. Sie reißen für morgen eine Lücke, um Kosten zu sparen. Und dann gibt es andere, die sehr viel langfristiger damit umgehen. Und darauf braucht es auch tarifvertraglich ausgewogene Antworten. Aber es ist ein Schlüssel der Zukunft. Und was wir natürlich auch mit den Arbeitgebern diskutieren, das ist die Frage von einer stetigen Weiterbildungskultur. Das kann man sich nicht wünschen, kann man auch viel zu aufschreiben. Da ist noch nichts mit geholfen. Da braucht es Dialog dazu. Eine Weiterbildungskultur zahlt ein darauf, dass wir zusammen zur Kenntnis nehmen, wie schwer sich manche Menschen damit tun, jetzt solchen Herausforderungen gegenüberzustehen. Ja, da reden wir vielleicht über Beschäftigte, die seit 30, 35 Jahren nicht mehr in der Schule waren. Und die Sorge haben, jetzt entdeckt zu werden damit, ganz subjektiv, ganz individuell, entdeckt zu werden damit, dass sie gerade was nicht können. Ob das Digitalisierung ist oder was auch immer. Das ist eine Herausforderung, wo natürlich auch Widerstände entstehen können. Betriebsräte sind die, die es am allerersten mitbekommen. Und wenn alle die Sorge haben, dann gibt es eine Krankschreibungswelle, um da abzutauchen, da eine gute Kultur zu entwickeln, in den Betrieben das aufzulösen. Und zwar zwischen den an dieser Stelle dann den Betriebsparteien, die sehr nah dran sind, aber verpflichtend für die Arbeitgeber auf der Tarifbasis, es auch so zu tun. Das wäre ein Optimum. Und ich glaube, damit kommt man vielem bei, wenn man in die Dinge schaut, die auch hinter dem Nebel liegen und manchmal die der Hemmschuh sind, dass Dinge da nicht umgesetzt werden.
Wenn wir über Beschäftigungssicherung sprechen bei der IG Metall, dann werden ja auch andere Themen noch oft diskutiert. Das eine ist junge Fachkräfte, die ausgebildet werden, die übernommen werden sollen, gerade weil sie die Zukunft sind und weil sie Know-how für die Zukunft mitbringen. Das andere ist aber auch Ausstieg aus dem Berufsleben in Altersteilzeit. Zwei wichtige Themen, die bei dem Begriff der Beschäftigungssicherung ja definitiv fallen. Inwiefern spielt das bei euren Tarifverhandlungen jetzt eine Rolle?
Also die Frage der Übernahme und damit der zukünftigen Beschäftigungssicherung, die spielt eine große Rolle, weil das eine unserer Forderungen auch ist. Wir haben eine unbefristete Übernahme im Tarifvertrag. Wenn man das nachliest, sieht man das. Aber da sind Lücken drin. Da wird unterschieden zwischen Bedarfsausbildung und außerhalb des Bedarfs von Ausbildung. Und dann gibt es unterschiedliche Antworten dazu. Da wollen wir ganz gerne die Lücken etwas mehr schließen.
Das heißt, dass die Übernahme auch tatsächlich gesichert ist?
Ja, genau. Also für einen weiteren Teil, als das jetzt der Fall ist. Genau, die Jugend diskutiert und sehr zu Recht natürlich darüber hinaus, was jetzt nicht auf der Agenda steht, aber was wir auch adressieren, die Menge der Ausbildungsplätze. Also wie viel wird dann wirklich auch angeboten zur Ausbildung? Manchmal matcht es auch nicht. Ja, wir sehen dann natürlich auch Statistiken, wo wir konfrontiert sind mit offenen Ausbildungsstellen, also wo Unternehmen Stellen gar nicht besetzen können. Da braucht es ein gutes Matching. Aber diese Zukunftsfrage ist sehr wohl adressiert. Die Altersteilzeitfrage haben wir jetzt gerade nicht aktuell in der Tarifrunde. Die spielt, wie du sagst, eine wichtige Rolle generell bei der Frage eben einer klugen Personalplanung auch für die Zukunft. Wir haben einen guten Altersteilzeit-Tarifvertrag, der wirkt, der ist weiter in Kraft und von daher spielt das jetzt gerade keine Rolle. Aber es gibt einen wichtigen Punkt an der Schnittstelle von Beschäftigungssicherung, Qualifizierung, Alter und Jugend. Und zwar den, dass wir beobachten, wir haben ganz langjährige Beschäftigte, die für die Altersteilzeit. Und die besitzen ein Prozesswissen, was manchmal ja einzigartig ist.
Also, und was sie auch weitergeben können.
Ganz genau. Ganz genau. Wo sind die Überlegungen dafür? Also das haben wir jetzt nicht im Kleinen, sowas verhandeln wir ab und zu in den Haustarifverträgen. Aber das diskutieren auch natürlich Betriebsräte mit uns, weil diese Fragen solches Prozesswissens ist eigentlich auch ein Goldstandard im Grunde in den Unternehmen. Das ist nirgendwo aufgeschrieben oder in irgendeiner Form quantifiziert. Aber die Frage ist, warum bilden wir zum Beispiel nicht Alterstandems? Ein junger Beschäftigter, der jetzt übernommen wird, der kriegt so jemand Älteren an die Seite gestellt, muss es natürlich passen von der Art der Ausbildung, von dem Gegenstand der Tätigkeit. Und wir brauchen dann eine Kultur, dass der eine auch bereit ist, vom anderen zu lernen. Also so, wenn die sich nicht aufs Fell gucken können und der ältere Kollege da Sorgen hat, dass der Jüngere schneller ist oder ich weiß nicht was, dann wird es schwierig. Also das müsste kulturseitig geklärt sein. Aber dann, warum macht man nicht solche Tandems und gibt, und zwar bevor derjenige in die Freistellungsphase geht, gezielt das Wissen weiter. Eine andere Idee wäre, was die Jugend kann, die aufgewachsen sind mit dem Smartphone unterm Kopfkissen, die können Digitalisierung oftmals und zwar intuitiv. Warum nutzt man das nicht auf der anderen Seite? Das ist ein zweiter Strang, zu sagen, die jungen Kollegen, die werden bei uns als Digital-Scouts eingesetzt. Die bilden wir nochmal sonder aus. Die bekommen eine On-Top-Qualifizierung und die sorgen dafür, dass die Älteren vielleicht etwas mitbekommen und zwar sehr, wie soll man sagen, harmonisch und oder harmonisch ist nicht der richtige Ausdruck, organisch. Ja? Also wenn du eine gute Unternehmenskultur hast und das passen würde, sehr organisch so eine Übergabe, wo wir auch denken, das ist aber die hohe Kunst, würde ich jetzt mal sagen, in die wir jetzt abgetaucht sind hier in der Frage der Beschäftigungssicherung. Aber man kann sagen, ja, warum nicht?
Voneinander lernen und pandemiesicher streiken. Das war eine große Schleife, die wir heute gezogen haben. Ganz herzlichen Dank an Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Schön, dass du bei uns warst.
Tschüss.
Und auch schön, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Philipp Eins.
Das war Arbeitswelten, ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Mehr über unsere Arbeit gibt es unter www.igmetall-bbs.de.